Deutschlandfunk, Europa heute.
Seit Monaten schon versuchen tausende Migranten und Flüchtlinge aus Belarus über die EU-Außengrenzen nach Polen und in die baltischen Staaten zu gelangen. Der polnische Grenzschutz veröffentlichte Anfang der Woche Zahlen. Demnach hat der Grenzschutz im Jahr 2021 fast 40.000 Versuche registriert, die Grenze zu überqueren. Im Jahr zuvor waren es nach polnischen Angaben nur 122 Versuche. Für den großen Anstieg macht die EU den autoritären belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko verantwortlich, dem sie vorwirft, dass er Menschen gezielt aus Krisenregionen holt, um sie dann in die Europäische Union zu schleusen. Seitdem ist in den Grenzregionen nichts mehr so, wie es einmal war. Stacheldrahtzäune, Soldaten versuchen, die Flüchtlinge und die Migranten aufzuhalten. Und anders als in Litauen lehnt Polen den Einsatz der EU-Grenzschutzbehörde Frontex ab und will alleine mit der Situation fertig werden. Und wie das funktioniert und was dort gerade passiert, darüber kann ich jetzt mit Isabel Szajani sprechen, die zusammen mit einem Team des ARD-Studios Warschau im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus recherchiert hat. Isabel Szajani, was hat sich Ihnen in den letzten Tagen für ein Bild geboten?
Ich habe sehr viel Polizei gesehen, sehr viel Militär, genauer gesagt 12.000, die da entlang der Grenze stationiert sind, zusammen mit Grenzschützern. Ich habe mit Menschen gesprochen, die unmittelbar in der Grenzzone leben und die kurz nachdem sie mit uns gesprochen haben, in Tränen ausgebrochen sind, weil eine Frau zum Beispiel sagte, wie sollen wir da weiterleben, wenn du weißt, dass 2 Kilometer neben deinem Haus ein Mensch erfroren ist und tot ist. Ich habe mit Menschen gesprochen, die wütend waren und die gesagt haben, sie wollen das hier alles nicht und sie fahren jetzt mit Pfefferspray in der Tasche durch die Gegend, weil sie sich unsicher fühlen. Und das ist aber gar nicht so einfach gewesen. Ich habe mit Menschen gesprochen, die diesen Wald überlebt haben, die sich zum einen wundern, dass sie noch am Leben sind und die zum anderen schockiert darüber sind, was für eine Härte sie jetzt in Polen erleben.
Bleiben wir zunächst bei diesen Menschen. Was haben sie ihnen erzählt? Was mussten die erleben?
Also im Moment, Sie haben ja gerade die Zahlen von 2021 gesagt und Zahlen sind in diesem ganzen Kontext immer hochpolitisch. Im Moment kommen ganz viel weniger Menschen. Also es sind innerhalb von einer Woche ungefähr 200 versuchte Grenzübertritte da gewesen. Wir haben mit einem jungen Syrer gesprochen, der am 27.12. in Polen angekommen ist, der uns gesagt hat, dass er bei minus 12 Grad durch den Wald ist, dass es für sie klar war, dass sie entweder sterben oder es schaffen. Der gesagt hat, wir mussten dann über so einen Fluss rüberlaufen und haben uns gewundert, dass sie auf der anderen Seite angekommen sind. Wir wollten sie dann treffen natürlich und die hatten eine Ausrede nach der anderen, weil die so eine panische Angst hatten, dass sie das, was sie jetzt gewonnen haben, nämlich zumindest ein Dach über dem Kopf ohne Elektrizität, aber egal, dass sie das jetzt verlieren würden, wenn sie mit Menschen von der Presse sprechen. Wir haben mit einer Familie gesprochen, die jetzt in einer offenen Einrichtung sind, mit 4 Kindern und ehrlich gesagt, mir war die Dimension dessen, wie viele Kinder da mit betroffen sind von dieser ganzen Situation, nicht ganz klar. Wir haben mit Leuten gesprochen, also ich habe immer gefragt, kommt jetzt gerade jemand? Ist jetzt gerade jemand irgendwo im Wald? Sind Sie mit jemandem in Kontakt? Und ein kurdischer Helfer sagte, ja, mit einer Familie sei er im Kontakt. Aber die Helfer versuchen dann auch die Leute natürlich zu schützen, weil die Frage immer ist, wer ist schneller? Die Helfer, um den Menschen was zu bringen, damit sie überleben können im Wald oder der Grenzschutz, der sie dann aufspürt und zurückschickt nach Belarus.
Und was passiert mit denjenigen, die die Grenzen passieren konnten, die auf polnischer Seite bleiben können? Wie werden die untergebracht? Wie geht es für die weiter?
Ja, das habe ich mir vorher völlig falsch vorgestellt. Also die meisten von denen kommen mit Richterbeschluss in geschlossene Einrichtungen. Dann haben wir mit dieser Familie mit den 4 Kindern gesprochen, wo ich gerade gesagt habe, ich habe mich gewundert, dass da so viele Kinder dabei sind. Die waren in einem offenen Camp, aber sie waren so ziemlich die einzigen, die das sind. Denn 90% der Menschen, die da ankommen und die dann diesen Richterbeschluss kriegen, kommen in geschlossene Einrichtungen. Was heißt das? Das heißt, man muss alles abgeben, jeden Schmuck, jede Gürtelschnalle, wenn man die noch hat, jedes Stück Metall. Man bekommt dann nur noch Plastik, damit man sich nichts antut. Und die Leute können bis zu 2 Jahren komplett weggesperrt werden. Eine Frau, mit der habe ich gestern Abend um 11 noch Kontakt gehabt, die ist gerade im Krankenhaus mit ihrer 14-jährigen Tochter, weil die Tochter versucht hat, sich was anzutun, weil sie nicht versteht, warum sie jetzt auf einmal Gefangene sind. Und sie sagt, stellen Sie sich vor, selbst vorne am Eingang dieser Abteilung, also dieses dieser Station, sitzen gerade Polizisten und die bewachen uns rund um die Uhr. Also sie werden ganz, ich sage jetzt mal nach allen Regeln, Regeln der Kunst wie Gefangene behandelt und dürfen das nach polnischem Gesetz, darf das auch genauso sein für 2 Jahre.
Und in dieser Situation, die Sie uns gerade geschildert haben, kommt nun die Meldung der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, die mitgeteilt hat, dass sie sich aus der Region zurückzieht, weil sie von den polnischen Behörden keinen Zugang zum Sperrgebiet erhalten hat. Die medizinische Versorgung und die Hilfsgüter von NGOs, wie notwendig waren und sind die und was fehlt da jetzt?
Ja, danke, dass Sie das ansprechen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also MSF hat sich ja auch schon zum Beispiel auf Lesbos damals aus dem Camp zurückgezogen, weil sie versucht haben, sich nicht zu instrumentalisieren zu lassen. Wir haben tatsächlich mit Helfern gesprochen, die wir gar nicht so einfach erreichen konnten. Die haben sich in der Nähe des Waldes versteckt und wir durften auch nicht zeigen, wo sie sich aufhalten. Und dann kam auf einmal so ein Auto in dieses Niemandsdörfchen, wo wir da waren. Und da waren die völlig aufgeschreckt und haben gedacht, jemand würde sie entdecken. Die sind dann da mit Schlafsäcken und mit Versorgung und mit Suppen, dass wenn jemand kommt, sie zumindest ihnen das geben können, weil sie dürfen die Leute nicht mitnehmen. Sie können sie nur im Wald treffen und ihnen was geben, wenn es da jemanden gibt. Also die verstecken sich da und wir haben die natürlich auch gefragt, wie ist eure Situation? Und die Antwort war eigentlich sehr klar. Die Leute, die da unmittelbar an der Grenze helfen und versuchen, diese Art von humanitärer Hilfe zu leisten, die werden mittlerweile schon kriminalisiert. Es gab eine längere Hausdurchsuchung bei einer katholischen Einrichtung und lange Verhöre. Das ist also nicht so, wie man sich das hier vielleicht oder wie ich mir das hier in Deutschland vorgestellt habe, dass man da hingehen kann, ein paar Sachen vorbeibringt und dann wieder nach Hause geht. Das ist mitnichten so.
Journalisten haben genauso wie Hilfsorganisationen berichtet, wie schwierig es war, in die Region, in das Grenzgebiet zu kommen. Es galt bis Dezember ein Ausnahmezustand. Wie ist das jetzt für Sie und Ihr Team gelaufen? Wie frei konnten Sie sich bewegen?
Also wir konnten uns bis zu einem bestimmten Punkt frei bewegen. Wir hatten sehr viele Polizeikontrollen, habe ich ehrlich gesagt in Europa so noch nicht erlebt. Ich glaube, es waren bis zu ungefähr 10 Kilometer vor der Grenze hatten wir 3 Kontrollen. Die machen dann den Kofferraum auf, die fragen dann, haben Sie jemanden nicht Polnisches bei sich? Haben Sie was Gefährliches bei sich? Und dann ist auch irgendwann Schluss, dann kommt man nicht mehr weiter. Und dann stellen wir natürlich, wir haben mit dem Grenzschutz, durften wir ein offizielles Interview mit der Sprecherin führen. Dann fragen wir natürlich, warum ist das so? Dürfen wir da rein? Und dann sagen die aus Sicherheitsgründen. Dann fragen wir Anwohner. Ich habe ja eingangs erzählt von der Dame, die gesagt hat, 2 Kilometer vor dem Haus ist jemand erfroren. Und sie hat gesagt, da fliegen ständig Helikopter. Das ist total engmaschig kontrolliert. Und das ist auch das, was der Grenzschutz uns bestätigt. Jede Art von Bewegung soll wahrgenommen werden und sollen dann auch zurückgeschickt werden. Man verteidigt sozusagen oder sichert, könnte man natürlich auch sagen, die polnischen Außengrenzen an dieser Stelle, genauso wie es noch im Dezember oder November war, weil Polen damit rechnet, dass diese Bewegungen nicht aufhören. Wir haben mit einem Arzt gesprochen, dort im Regionalkrankenhaus, der sagte, wir gehen auch davon aus, dass diese Bewegungen anhalten, wenn das Wetter wieder etwas besser wird. Und die spannende Frage wird wahrscheinlich sein, in diesem Grenzstreifen, der da so abgeriegelt ist, wie viele Tote liegen da eigentlich?
Besten Dank, dass Sie uns Ihre Eindrücke von Ihrer Recherchereise geschildert haben. Das war ARD-Korrespondentin Isabel Szajany.